Ja, guten Morgen. Normalerweise trage ich Kontaktlinsen. Wenn man zwei solche Bügel unterbringen muss, ist das ungewohnt. Ja, ich begrüße alle sehr herzlich zur Predigt nochmal. Problem erkannt, Gefahr gebannt. Das ist so ein Sprichwort, das schön kurz und knackig und klingt so richtig einfach. Manchmal ist es aber gar nicht so einfach. Wenn es ein technisches Problem ist, dann mag man manchmal recht schnell eine probate Lösung haben. Wenn Menschen daran beteiligt sind, dann wird es jedenfalls oft deutlich komplexer. Und wie so ein komplexes Problem aussehen kann und was unser Herr dafür anbietet oder wie er das uns nochmal als wichtig vor Augen führt, so ein Problem, das finden wir im zweiten Brief von Petrus. Wir sind ja nach dem ersten Brief von Petrus inzwischen im zweiten Brief, haben das erste Kapitel bearbeitet und kommen jetzt an das zweite Kapitel. Und da haben wir heute relativ viel Text, weil wir nämlich das ganze Kapitel machen. Denn das lässt sich tatsächlich nicht sinnvoll unterteilen. Das haben wir noch überlegt, aber das macht wirklich keinen Sinn. Deswegen stürzen wir uns jetzt gleich mal in den Text. 2. Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 22 sind das dann. Vielleicht knüpfen wir nochmal um des Zusammenhangs willen an den Vers 21 von Kapitel 1 an. Da hatte Petrus ja nochmal erklärt, woher die Weissagung kommt. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und jetzt geht es los mit Kapitel 2. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkünder der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte, und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte, und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei Tage für ihr Vergnügen. Als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch, Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort: Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Ja, eine sehr ernst gemeinte Warnung, die auch wirklich mit kräftigen Worten, mit deutlichen Beschreibungen, mit massiven Bezeichnungen uns vor Augen gestellt wird. Das Thema der Predigt habe ich ja vorhin gerade eingangs schon gesagt: Problem erkannt, Gefahr gebannt. Und das Problem, was hier besteht, das sehen wir gleich im ersten Vers von Kapitel 2, das sind falsche Lehrer. Und die muss man erstmal erkennen. Interessant ist, dass an dieser Stelle nicht von der falschen Lehre gesprochen wird. Darum geht es hier auch nicht im Vordergrund, sondern um den falschen Lehrer. Wir gucken uns also in einem ersten Teil dieses Problem des falschen Lehrers an, werden dann im zweiten Punkt uns vor Augen führen, welche Konsequenzen das denn hat. Und im dritten Punkt, da geht es dann im Wesentlichen um die Verse 10 bis 22, wollen wir uns sicher werden, welche Leute denn hier gemeint sind und welche ganz sicher nicht. Das heißt, wir nehmen hier eine Abgrenzung vor, die uns da in diesem Punkt nochmal Klarheit verschaffen soll. Also das Problem sind die falschen Lehrer. Warum legt Petrus hier so einen Schwerpunkt auf die falschen Lehrer? Wir wissen, dass der zweite Petrusbrief so ein bisschen ein Vermächtnis, ja, vielleicht auch ein Testament von Petrus ist. Er weiß, haben wir in Kapitel 1, Vers 14 mitbekommen, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Wir wissen also, dass Petrus wenig Zeit noch hat, und er möchte das mitgeben, was ihm ganz besonders wichtig geworden ist. Er möchte sozusagen auch Dinge mitgeben, die generell angewandt werden können, die lange halten, ein Werkzeug an die Hand geben, was nicht ein spezielles kleines Problem betrifft, sondern was die Gemeinden stärkt, um generell mit Problemen umgehen zu können. Natürlich hätte er auch sagen können, die Lehre ist falsch und jene Lehre ist falsch, aber wir wissen, dass derjenige, der die falsche Lehre befeuert, nämlich der Widersacher Gottes, ja unheimlich einfallsreich ist. Das nimmt ja nie ein Ende. Der lässt sich ja immer was Neues einfallen. Ich werde ja gar nicht fertig, wenn ich hier immer die kleinen Details und Gemeinheiten und diese Halbwahrheiten und Lügen beschreiben will, mit denen die Gemeinde irregeleitet werden soll und der Gläubige. Deswegen macht es Sinn, den falschen Lehrer zu erkennen, denn dann kann ich ihn mitsamt allem, was da noch kommen würde, gleich entsorgen. Ja. Was ist denn das Falsche an dem Lehrer? Was ist falsch am falschen Lehrer? Ganz einfach, er spricht nicht die Wahrheit. Er spricht nicht die Wahrheit in Bezug auf Gottes Wort. Denn Gottes Wort ist die Wahrheit und erhebt zu Recht den Anspruch für sich, vollkommen zu sein und unfehlbar. Und das ist auch etwas, was jeder, der sich lang und intensiv damit beschäftigt, auf jeden Fall feststellen kann. Wir kennen auch das Sprichwort, auch die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Das legt uns dann schon ein bisschen vor Augen, wie gefährlich und wie diffus das Thema oft aufbereitet wird. Aber wir halten daran fest, dass in Form von Gottes Wort uns die Wahrheit vorliegt. Und daran, an Gottes Wort, muss sich auch jeder, der was dazu sagt, messen lassen. Es gibt auch keine Dinge dazwischen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die den absoluten Begriff der Wahrheit gar nicht gerne hat, weil der scheinbar die Meinungsfreiheit einschränkt. Also wenn Dinge für wirklich wahr erachtet werden, wenn jemand den Anspruch erhebt, dieses oder jenes ist wahr, dann gibt es eben nur zwei Dinge, nämlich Wahrheit oder falsch. Ja, Wahrheit oder die Lüge. Und dann haben viele Leute, die sich gerne Gehör verschaffen möchten, einfach keinen Spielraum mehr, keinen Boden mehr, ihre persönliche Meinung auszubreiten und sie als Wahrheit zu verkaufen. Es gibt eben nur Gott und seinen Gegenspieler. Es gibt nur Gott und den Teufel, den Vater der Lüge, der eben der Wahrheit in Gottes Wort gegenübersteht. Es gibt nur schwarz oder weiß, nur Licht oder Dunkel. Und diesen Graubereich, von dem so oft auch in der Welt und in unserer Gesellschaft gesprochen wird, den gibt's eigentlich gar nicht. Den gibt's noch nicht mal in der Welt. Trotzdem wird das Wort so oft in den Mund genommen. Gerade in rechtlichen Angelegenheiten wird da oft von Graubereichen gesprochen. Das gilt aber nur aus einem einzigen Grund. Nämlich deshalb, weil Gesetze unvollkommen sind, denn sie sind vom Menschen gemacht. Und so lange, bis ein Richter dann wieder Recht spricht, behaupten irgendwelche Leute, es gäbe einen Graubereich. Dabei handelt es sich nur um entweder noch nicht bekanntes Recht oder noch nicht bekanntes Unrecht. Wenn der Richter dann sagt, wie es läuft, dann ist dieser Graubereich erledigt und auch wieder entweder der Wahrheit oder der Lüge zugeordnet. Ist also ziemliche Augenwischerei, in solchen Dingen von Graubereichen zu sprechen, die ihren Ursprung schlicht in der Unvollkommenheit menschlicher Normen und Gesetze haben. Wir haben es hier mit dem vollkommenen Wort zu tun, deswegen sind wir auf solche diffusen Dinge wie einen Graubereich auch gar nicht angewiesen. Damit brauchen wir uns gar nicht zu beschäftigen. Beispiele für diese raffinierten Lügen finden wir vielfach im Wort. Und Beispiele, die wir alle kennen, sind die von Eva und Adam und beispielsweise die, mit denen Jesus sich auseinandersetzen musste, als er vom Teufel versucht wurde. Und bei der Situation des Sündenfalls, in die Eva und Adam gestellt wurden, da begegnen wir einer der beliebtesten Techniken des Teufels, nämlich Zweifelstreuen. Und diese Zweifel werden oft mit einer ganz raffinierten Halbwahrheit oder ja, Lüge kombiniert. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Das muss man zwei, dreimal lesen und dann drüber nachdenken, bis man erst begreift, wo das Problem liegt. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Und das hat er nicht gesagt. Da ist die Aussage ja eigentlich wahr, oder? Aber der Teufel hinterfragt es ja und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Also die Zielsetzung des Widersachers ist ja, Gott in Frage zu stellen mit seiner Aussage. Und dann tauscht der Teufel die wahre Aussage Gottes, von welchem Baum genau nicht genossen werden darf, gegen eine falsche Aussage aus und sagt, von keinem Baum essen. Verwirrend. Und das ist die Art und Weise, in der die Unwahrheit an uns herangetragen wird. Die Aufforderung, die der Eva hier gemacht wird, ist ganz schlicht und ergreifend die, stelle doch Gott in Frage und beurteile doch einfach selbst, was sinnvoll ist. Das heißt also, wir sollen das alles was wir in Gottes Wort finden, gründlich in Frage stellen und uns dann eine eigene Meinung darüber bilden und dürfen dabei auch ruhig von dem abweichen, was wir darin finden. Das ist der Vorschlag des Widersachers und das ist auch der Vorschlag einer falschen Lehre. Das Problem ist nur, wenn wir diese Frage uns selbst stellen, wenn wir uns auf diese Art und Weise selber eine Meinung bilden wollen, dann brauchen wir natürlich nicht zu erwarten, dass wir jetzt eine Antwort vom Geist bekommen. Denn den haben wir ja gerade auf die Seite gestellt. Die Antwort auf diese Frage wird also immer von unserem Fleisch kommen. Und daran liegt schon das Problem. Das heißt, die Antwort stammt garantiert aus der falschen Quelle. Das sieht man auch an den Überlegungen, die dann in 1. Mose für Eva hier abgebildet sind. Da wird dann von der Lust der Augen, 1. Mose Kapitel 3, heißt es dann, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre. Das sind keine Attribute mehr, die wir geistlichen Überlegungen oder geistgeleiteten Überlegungen zuschreiben würden, sondern das sind einfach natürliche Abwägungen, die jeder natürliche Mensch auch macht. Man guckt da hin und sagt, das sieht lecker aus, das gefällt mir, das probiere ich. Was soll schon dagegen sprechen? Und das ist natürlich ein falscher Ansatz. Garniert wird das Ganze vom Widersacher aber dann noch mit einer scheinbar geistlichen Komponente. Denn der Widersacher verspricht ja hier einen Zugewinn an Weisheit. Ihr werdet dann Gutes und Böses unterscheiden. Was kannten denn Adam und Eva bis dahin? Das Gute. Was kommt hinzu? Das Böse. Muss ich mich danach ausstrecken? Ist das wirklich weise, Böses zu gewinnen? Und vor allen Dingen ist das Problem ja das, der Widersacher hat nicht auch versprochen, dass die Fähigkeit mitgeliefert wird, trotz Erkenntnis des Bösen nur noch ausschließlich auch weiterhin das Gute zu wählen. Und damit hat man sich das grundlegendste Problem eingehandelt auf Grundlage dieses Ratschlags, dass man sich nur einhandeln konnte. Zum Guten kam das Böse hinzu, ohne die Fähigkeit, nur das Gute zu wählen. Wenn wir uns die Versuchung Jesu in Lukas Kapitel 4 angucken, dann können wir auch ein paar Beispiele gewinnen, wie so eine Lüge aufgebaut ist, wie so eine Lüge aufgebaut werden kann, wie die eingekleidet wird. In Kapitel 4 haben wir einfach drei Beispiele. Da wird zunächst mal dem Herrn Jesus vorgeschlagen, er solle doch aus Steinen Brot machen. Naja, natürlich kann Jesus aus Steinen Brot machen. Er kann ja auch aus Wasser Wein machen, ist doch kein Problem. Das Problem ist nur, warum sollte er es tun? Nur weil man es ihm sagt. Und Jesus Christus begegnet hier dieser Versuchung mit der richtigen Antwort. Und sagt in Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Und wenn man eben auch das ganze Wort Gottes in die Hand nimmt, dann fällt es eben einem auch leicht, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Nur wenn ich einzelne Sätze oder einzelne Themen herausgreife, einzelne Aussagen, dann bin ich einer, der bereit ist, sich verleiten zu lassen zur eigenen Interpretation, die nicht mehr vollständig ist und dementsprechend auch nicht mehr wahr. Das zweite Angebot des Teufels lautet auf einen Tausch. Tausch mit mir. Meine Macht und Herrlichkeit gegen Anbetung. Da steckt schon eine Lüge drin. Macht ja, tatsächlich ist dem Teufel die Macht gegeben, aber Herrlichkeit, das hätte er gern. Die Herrlichkeit ist ja das, was ihm fehlt. Die Herrlichkeit ist ja das, was nur Gott zukommt und was wir nur an Gott finden. Und da möchte er diesen Tausch machen, weil er weiß, dass seine Macht nichts ist gegen die Anbetung, die Gott gebührt. Und dementsprechend kriegt er auch die richtige Antwort. Im Vordergrund steht die Anbetung Gottes. Das ist das Gebot, in dem wir verbindlich stehen. Und der dritte Anlauf, der dritte Versuch des Teufels ist eine Verwechslung, ein Austausch, ein Missverständnis einer echten Bewahrung. Ein Mensch kann echte Bewahrung erleben durch die Fürsorge Gottes, oder er kann eine Situation provozieren, in der Bewahrung wie ein Wunder notwendig wird, um den sicheren Untergang noch abzuwenden. Das ist hier das Beispiel, wo der Teufel zu Jesus sagt: Stürz dich doch von der Zinne des Tempels, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da wird also mit Zitaten, isoliert aus dem Wort Gottes, ein Vorschlag gemacht, der ganz offensichtlich in den Untergang führt. Das sind Beispiele jetzt gewesen, wo wir uns vor Augen geführt haben, wie der Widersacher umgeht, dass er die Lüge liebt, dass der Teufel mit der Lüge umgeht und sich nicht scheut, da auch aus dem Fundus des Wortes Gottes zu schöpfen, um in besonders trickreicher Weise Verwirrung zu stiften. Also das Falsche am falschen Lehrer ist einfach, dass er nicht die Wahrheit spricht. Er wird also in einer Art und Weise, wie der Teufel das auch tut, uns begegnen. Mit seiner Lehre beispielsweise. Nun haben wir ja vorhin schon festgestellt, hier geht es jetzt in erster Linie nicht so sehr um die Lehre, sondern um den Lehrer. Und deswegen wollen wir uns die Verse 1 bis 3 nochmal kurz vor Augen führen. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht. Wir erfahren hier in diesen ersten drei Versen noch relativ wenig über diese Lehrer, wie sie anzusehen sind, wie sie auftreten. Aber wir erfahren schon einiges über die Konsequenzen, die ihr Auftreten und ihre Einflussnahme in der Gemeinde hat. Sie sind offensichtlich Menschen, die heimlich arbeiten und die etwas verbreiten, was Verderben mit sich bringt. Sie handeln aus Habsucht und gehen betrügerisch in ihrer Wortwahl um. Das ist also etwas, was wir jetzt gerade eben ja auch schon in den Beispielen aus dem Wort Gottes wiedergefunden haben. Das sind Eigenschaften dieser Menschen, wenn sie uns begegnen. Wir wollen uns jetzt im zweiten Schritt aber mal die Konsequenzen dieses Vorgehens vor Augen führen, denn dem Petrus ist es ja überaus wichtig, diese Gefahr, die ja längst bekannt ist, das ist ja nicht der erste Brief, der jetzt von diesen Problemen spricht, nochmal so sehr zu betonen. Es nimmt ja erheblich Raum ein in seinem Brief, wenn man das einfach mal von der Menge des Textes sieht. Es ist also außerordentlich wichtig, sich immer wieder mit diesem Problem zu beschäftigen und die Konsequenzen im Blick zu haben. Die Konsequenzen haben wir gerade gelesen, das ist vor allen Dingen in den Versen 2 und 3. Die erste Konsequenz ist, viele werden nachfolgen, mit der Ergänzung aus Vers 3, nachdem sie mit betrügerischen Worten ausgebeutet wurden. Was ist denn die Beute, die hier erzielt oder errungen wird? Die Beute ist die Nachfolge. Diese falschen Lehrer suchen Nachfolger, die eigentlich Jesus gehören. Und der Betrug soll dazu führen, dass ihre Habsucht nach Nachfolgern, nach Miteiferern, nach Leuten, die sie auf ihrem falschen Weg begleiten und ihr Schicksal teilen, dass diese Habsucht befriedigt wird. Interessant ist, dass hier steht, es werden viele sein. Es sind also nicht nur ein paar vereinzelte, wenige. Das heißt, wir haben es hier eben nicht mit Lügnern zu tun, die jeder sofort entlarven kann. Sondern diese falschen Lehrer sind unheimlich schwierig in ihrer Tücke und in ihrer falschen Ausrichtung aufzudecken. Warum ist das so? Weil sie mitten unter uns sind. Es kommt niemand von außen rein, den wir nicht kennen würden, der sich äußerlich und mit seinen Aussagen sofort ganz offensichtlich klar von dem abgrenzt, was wir kennen und womit wir umgehen. Sondern es ist jemand, der mitten unter uns lebt, angepasst ist, äußerlich sich einfügt, vom Wortschatz, den er verwendet, von seinem Benehmen, seinem Auftreten, eben nicht unterscheidbar ist. Jedenfalls nicht so ohne weiteres. Und wir wissen, dass ein besonderer Anschein einer Persönlichkeit ja deswegen so schwierig ist, weil jemand, der sehr glaubwürdig erscheint, umso eher etwas verbreiten kann, was nicht glaubhaft ist. Das sind zwei Begriffe, die wir uns kurz angucken. Glaubwürdigkeit, das bezieht sich auf die Person. Nehmen wir irgendjemanden aus der Wissenschaft, der mit verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen hat, dass er Ahnung von seiner Materie hat, der für sich in Anspruch nehmen kann, eine Größe, eine Koryphäe zu sein, wie man so schön sagt. Na, wenn der dann eine Aussage zu einer streitigen Thematik treffen wird, dann wird man ihm im Zweifel vielleicht folgen wollen. Ja, wenn der das sagt, dann muss es ja richtig sein. Die Glaubhaftigkeit hingegen, das ist die inhaltliche Aussage. Was wird denn gesagt? Der Himmel ist grün. Oder der Schnee ist blau. Das ist die Aussage, die ist nicht glaubhaft. Aber wenn die jemand sagt, schön eingewoben in eine feine Erklärung, der von seiner Persönlichkeit her viel Glaubwürdigkeit in Anspruch nehmen kann und das auch regelmäßig tut, dann wird es sicherlich Leute geben, die sagen, ich kann das nicht nachprüfen oder ich will mir nicht die Mühe machen, das nachzuprüfen. Ich vertraue da lieber drauf und kümmere mich um andere Dinge. Da entsteht dieses Problem. Das ist genau das Umfeld und der Ort und die Art und Weise, wie dieses Problem erwächst. Dann werden Leute, die sich diese Mühe nicht machen und die dieser Persönlichkeit und ihrer gepflegten und angepassten Verhaltensweise folgen, an dem Punkt werden sie erliegen und werden diesem Irrtum aufsitzen. Und das Problem ist natürlich, wenn das vereinzelt ist, dann mag das noch beherrschbar sein, aber wenn das dann öfter auftritt, dann kriegt das diese Dynamik. Und von dieser Eigendynamik, dass es eben viele sind und dass es dazu eben dann sogar führen wird, dass wir verderbliche Sekten, also Spaltungen, Abtrennungen, Gruppierungen haben. Das ist das, was Petrus hier am Herzen liegt. Es ist ein Problem, was aus der eigenen Umgebung ganz dünn und fein und unbemerkt entsteht, was schwer zu erkennen ist und eine große Schubkraft besitzt. Wie so eine Lok, die ganz langsam fährt, die hat einen unheimlichen Schub und nimmt viel, reißt viel mit. Und da geht es hier einfach um Gruppierungen, ja, das können schon völlig unsinnige kleine Streitereien sein, wo irgendjemand bereit ist zu sagen, da schließe ich mich jetzt mal an bei der Meinung. Und dann gibt's Zank. Die Konsequenzen, es werden also viele sein, genau aus dem Punkt. Eine weitere Konsequenz. Der Weg der Wahrheit wird verlästert, heißt es in Vers 2. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Wer geht denn den Weg der Wahrheit? Wer richtet sich nach dem Wort Gottes und sagt, das ist das, was maßgeblich sein soll, danach richten wir alles aus, danach messen wir alles? Na, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde geht den Weg der Wahrheit. Sie gibt sich jedenfalls alle Mühe dabei. Wir möchten das. Es möchte uns gelingen, Kraft der Gnade Gottes. Die Gemeinde, heißt es deshalb in 1. Timotheus 3, Vers 15, ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15. Da schreibt Paulus dem Timotheus und macht ihm, weil es um den Wandel im Haus Gottes und das Geheimnis der Gottesfurcht geht, also Themen, die ja hier auch irgendwie eine Rolle spielen in dem Text, in dem wir gerade sind, macht er ihm das auch so wichtig. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist sozusagen die Motivation, die Paulus dem Timotheus mitgibt, damit er begreift, wie wichtig das ist. Und auch wir müssen uns vor Augen halten und begreifen, es geht um die Gemeinde. Ja, und wenn nun also in einer Gemeinschaft Wahrheit und Lüge nebeneinander stehen, wie soll damit jemand umgehen, der von außen diese Gemeinde interessiert beobachtet und aus der Gesellschaft kommt und nach Halt sucht und nach Führung? Katastrophe. Was ist denn jetzt richtig? Was ist das für eine Gruppierung oder was sind das für Gruppierungen? Wie soll ich die von anderen abgrenzen? Wie soll ich hier Halt und Richtung bekommen, die ich in meiner Gesellschaft nicht finde oder von der ich herausgefunden habe, dass sie mich in ganz falsche Richtungen treibt? Da wird er sagen, das ist ja lächerlich. Und dann ist der Weg der Wahrheit verlästert worden. Das ist also die Konsequenz, die massive Konsequenz für die Gemeinde, die dahinter steckt. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Konsequenz für die falschen Lehrer, Gericht und Verderben. Und das wird uns dann an drei Beispielen näher ausgeführt in den Versen 4 bis 9 oder besser 4 bis 8. Da haben wir einmal das Beispiel, wie man mit Engeln umgehen sollte oder mit Herrschaften besser gesagt, mit Majestäten. Dann der Umgang mit der alten Welt und zuletzt der Umgang mit Sodom und Gomorra und auch mit Lot. Bei dem ersten Beispiel in Vers 4, denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Ja, wir wissen, dass die Engel nicht verschont werden, obwohl sie an, wie es später noch heißt, Macht und Stärke größer sind. Ja, in Vers 11 wird das nochmal aufgegriffen. Die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen Herrschergewalten und Majestäten vorbringen. Gott macht natürlich vor einem Ungehorsam eines Engels auch keinen Halt, weil er vor gar keinem Ungehorsam Halt macht. Er ist konsequent und treu, nämlich sich selbst treu und kann deswegen so etwas nicht dulden. Wenn er die alte Welt nicht verschonte. Also auch da sehen wir dieses Nebeneinander von Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit. Eine Zeit, in der Noah lange Gelegenheit hatte und die auch genutzt hat, auf die Ungerechtigkeit, die besteht, hinzuweisen und auf das Recht auf der anderen Seite und die Notwendigkeit, sich dem Recht zuzuwenden. Auch da war irgendwann der Punkt gekommen, wo Gericht kam. Und zuletzt auch die Städte Sodom und Gomorra, die ja sprichwörtlich sind, ja, da geht's ja zu wie in Sodom und Gomorra, das ist ein Begriff, den jeder kennt, wo sich jeder etwas drunter vorstellen kann. Eine Gemeinschaft, die so lebt, wie es ihr beliebte, und zwar einschränkungslos in allen Lebensbereichen. Und da haben wir einen, der da drin lebt, nämlich Lot. Hier steht, der sich selbst quälte, der seine gerechte Seele quälte mit ihren gesetzlosen Werken. Ja, auch für Lot hatte das natürlich Konsequenzen, aber das ist heute nicht das Thema. Da darf man sich natürlich zu Recht fragen, muss man diese Gemeinschaft denn aufsuchen und sich quälen oder ist es nicht besser, so einer Gemeinschaft den Rücken zu kehren? Denn auch für Lot hatte das ja in seiner Familie ganz herbe Konsequenzen. Dieses Herausretten geschah ja trotzdem nicht ohne Verlust. In Vers 9 sagt uns der Herr, er weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren. Wie denn? Wie weiß der Herr das zu tun? Wie geschieht das? Ja, wir sehen an den Beispielen, die wir vorhin hatten, bei Eva und Adam im Sündenfall und auch bei der Versuchung Jesu Christi, dass Gott in seinem Wort ganz einfach Regeln bereithält und Wahrheiten bereithält, mit denen wir uns befassen und wenn wir uns mit ihnen befassen, auch zum richtigen Ergebnis kommen. Jemand, der sich aber diesen Wahrheiten verschließt und an der eigenen Meinung festhalten möchte oder an der Beliebigkeit der eigenen Festlegung, der wird den Weg zur Wahrheit eben nicht finden. Und wir sehen an Jesus, der uns da ein Vorbild ist, dass die Kenntnis von Gottes Wort und die Gemeinschaft mit Gott die beiden Schlüsselelemente sind, die uns zur Wahrheit leiten. Wir halten also fest, als Konsequenzen in erster Linie für die Gemeinde, es werden viele nachfolgen, weil es ganz schwierig ist, den Lehrer zu entlarven, denn er kommt aus den eigenen Reihen und es wird letzten Endes der Weg der Wahrheit, das heißt die Gemeinde Gottes, verlästert. Die Konsequenz sind Gericht und Verderben für die Menschen, die das befeuert haben. Jetzt wollen wir uns diese Menschen aber mal noch genauer angucken und vor allen Dingen sagen, welche hier nicht gemeint sind in den Versen 10 bis 22. Das ist ein Abschnitt, der Klarheit schaffen soll. Und wie könnte es anders sein, gerade so ein Abschnitt, der Klarheit schaffen soll, den möchte der Widersacher, den möchte der Teufel nehmen, um Verwirrung zu stiften. Und deswegen finden wir gerade in diesen Abschnitten hier einige Verse, die von bestimmten Leuten herangezogen wurden, um zu belegen, dass es keine Heilsgewissheit gibt, dass man also das gewonnene Heil tatsächlich wieder verlieren kann. Obwohl gerade das Gegenteil hier erörtert werden soll. Wir picken uns jetzt mal diese Verse erstmal raus und werden dann entlarven, warum das, was damit vermeintlich zusammenhängt, nicht stimmen kann. Gleich in Vers 1 von Kapitel 2 steht hier etwas über diese Leute. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Ja, wie? Sind das jetzt wiedergeborene Christen? Das wäre schlecht. Wenn wir weiterlesen, zum Beispiel in Vers 14, dabei haben sie Augen voller Ehebruch, sie hören nie auf zu sündigen. Da halte ich hier schon mal ein. Wer von uns hat denn schon aufgehört zu sündigen? Das könnte ja auch einen wiedergeborenen Christen betreffen. Das liest sich auch nicht vielversprechend. Und dann lesen wir weiter ab Vers 19. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Vielleicht denkt jetzt einer an das letzte Mal, als er in Sünde gefallen ist und sagt bei sich, da bin ich von der Sünde überwunden worden. Dann trifft das ja auch auf mich zu. Dann bin ich ja immer noch Sklave und doch nicht frei. Ja, wie denn nun? Denn wenn sie durch die Erkenntnis, was, die hatten auch noch die Erkenntnis, des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, So ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Und dann kommen nur noch Dinge, die man dann, wenn man in diese gedankliche Richtung sich bewegt, am liebsten gar nicht mehr lesen möchte. Also da gilt es, Klarheit hereinzubringen und festzustellen, was sind das für Leute denn wirklich und was sind es eben nicht für Leute? Wer sind sie und wer sind sie nicht? Wir haben jetzt mal die Verse, die uns da in die Irre leiten könnten, angesehen. Und wenn wir uns fragen, wer hier beschrieben ist, dann schaffen die gleichen Verse doch auch wieder Klarheit. Nehmen wir gleich den Vers 1. Sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Nun, da ist zunächst mal klar, dass unser Herr Jesus mit seinem Kreuzestod jeden erkauft hat. Der Kaufpreis ist bezahlt. Das Geschäft ist gelaufen. Es ist nur die Frage, wer sich darauf einlässt. Und was hier nicht steht, ist, indem sie sogar ihren Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Sondern hier steht nur den Herrn. Das sind also offenbar nicht Leute, die wiedergeboren sind, denn sonst müssten sie ihren Herrn ja kennen. Das sind also wohl Leute, die den Herrn als Retter kennengelernt haben, in der Beschreibung, in der Möglichkeit, das könnte mein Heil sein, diese Entscheidung aber nicht getroffen haben, ihn zu ihrem persönlichen Retter und Herrn auch anzuerkennen. Das heißt also, das sind Leute, die sich sehr interessiert haben für die Lehre der Christen. Deswegen sind sie auch in die Gemeinschaft gekommen, weil sie da mehr darüber erfahren. Und dann haben sie vielleicht festgestellt, das, was da besprochen und gelehrt wird, das kann positive Auswirkungen auf mein Leben haben. Das sind gute Lebensgrundsätze und gute Lebensprinzipien. Die möchte ich schon in meinem Leben haben. Was ich aber nicht haben möchte, ist einen Herrschaftswechsel auf meinem persönlichen Lebensthron. Und genau da verläuft die Linie. Genau da verläuft die Scheidewand, da ist die Grenze. Das ist alles interessant und vielversprechend, aber bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn es um diesen Kernpunkt geht, dann hören diese Menschen auf zu folgen. Dort kommt Widerstand. Bis hierhin und nicht weiter. Da kommt dann diese Überlegung, das Gute nehme ich mit, und das, was mein Ego in Frage stellt oder vom Thron holt, das stelle ich zurück und lasse es sein und entscheide mich dagegen. Wie sieht das aus? So wie wir es vorhin schon beschrieben haben. Das sind Menschen, die sind äußerlich angepasst, aber innerlich unverändert. Es ist eben immer noch die Sau oder der Hund, von der hier in Vers 22 geredet ist. Und das mag dann auch in ganz probaten Eigenschaften abzugreifen sein für die Gemeinschaft. Da ist vielleicht jemand freundlich und hilfsbereit, vielleicht sogar gastfrei. Aber das allem eben nicht aus innerem Antrieb und das alles nicht, weil ein neuer Geist in diesem Menschen das Sagen hat, sondern weil man teilhaben will an all dem Guten und dem Positiven, was in dieser Gemeinschaft zu erleben ist. Der Unterschied liegt also in der Aufgabe der Herrschaft, in der Bereitschaft, die eigene Herrschaft aufzugeben und die Herrschaft Gottes im eigenen Leben zu akzeptieren. Und das ist hier in Vers 10 dann auch ganz genau hervorgestellt. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Da wird also weiter dem Fleisch der Vorrang eingeräumt, das heißt, diese Menschen schulden niemandem Rechenschaft außer sich selbst. Sie bestimmen ihre Maßstäbe selbst und unterstellen ihre Lebensführung eben nicht dem Maßstab Gottes. Nur da, wo es ihnen gerade in dieser Lebensphase, in der sie stehen, gut erscheint. Und dann wird das hier ausgeführt, weiter in den Versen. Wir haben nicht die Zeit, uns jetzt mit jedem einzelnen Vers zu beschäftigen, aber hier wird eben beschrieben, wie diese Menschen dann in der Gemeinschaft auch ihr Leben führen. Ja, sie halten die Schwelgerei bei Tage für ihr Vergnügen. Als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Das sind also dann zum Beispiel erste Alarmzeichen. Wenn wir an Äußerungen solcher Menschen merken, dass sie eigentlich in bestimmten Bereichen offenbar selbst entscheiden können und wollen für ihr Leben, was richtig ist und was falsch. Und da auch Schwierigkeiten haben, bestimmten Hinweisen nachzugehen, die man ihnen dann vielleicht gibt. Also die brüsten sich hier eher mit einer gewissen Freizügigkeit, die andere vielleicht nicht haben. Aber wir wissen ja, dass es auch da schwierige Stellen im Wort gibt, wo sich solche Leute dann zurückziehen können und sagen können, ja, das muss ich so für mich entscheiden, ich habe da meinen Frieden drüber. Das könnten dann so Äußerungen sein, die da kommen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen. Natürlich nicht. Weil sie nämlich diese innere Entscheidung nicht getroffen haben, dass sie der Sünde ablehnend gegenübertreten wollen. Sie kennen den Konflikt gar nicht, den uns Paulus in Römer 6 bis 8 beschreibt. Denn sie haben keinen neuen Geist, der gegen das Fleisch streitet. Sie haben nur ihr Fleisch und dem schulden sie Rechenschaft nur soweit sie möchten. Und weil es diesen Konflikt nicht gibt, gibt es doch gar keine Erkenntnis der Sünde letzten Endes. Es gibt auch keine Bereitschaft, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Deswegen ist hier auch nicht jemand gemeint, der diesen Konflikt sehr wohl kennt. Ein wiedergeborener Christ, der in diesem Kampf steht, den Paulus da beschreibt. Das, was ich nicht will, das tue ich. Und das, was ich tun will, das gelingt mir nicht. Der Fehltritte erlebt, aber sich nach der Heiligung sehnt, nach Nähe zum Herrn und danach diese Dinge abzulegen und nach Wegen sucht, dieses Ziel zu erreichen. Dieser hier hört nie auf zu sündigen, weil er gar kein Interesse daran hat. Und das ist eben auch kennzeichnend für diese Verse hier, den Vers 20 insbesondere. Die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus, die war nicht in der Weise da, dass sie dazu führte, dass man Jesu Herrscher in seinem Leben werden lassen wollte, sondern man hat einfach wissensmäßig verstanden, was die christliche Lehre sagt. Was ist denn notwendig, um errettet zu werden? Die Zuwendung zum Herrn, die Buße, der Glaube. Man hat also wissensmäßig verstanden, was notwendig wäre, will aber letzten Endes den Schritt nicht tun, der nötig ist. Und deswegen haben diese Menschen vielleicht ein Stück weit ihr Leben geordnet, so wie das eben in der Gemeinschaft auch üblich ist, haben aber nicht die Motivation aus dem Geist Gottes dahinter. Und wie das aussieht, so ein Mensch innerlich, da haben wir eine hervorragende Beschreibung dazu in Matthäus 12, Vers 45. Die gucken wir uns bitte noch kurz zusammen an. Oder nicht kurz, lieber gründlich. Matthäus 12, Vers 45. Da ist die Rede von der Rückkehr des unreinen Geistes. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er, und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. Bis hierher, denn diese Stelle passt nicht hundertprozentig jetzt auf unseren Text, aber der Gedanke, der dahinter steckt, passt sehr wohl. Das ist ein Mensch, dieser falsche Lehrer ist ein Mensch, der also gesehen hat, bestimmte Dinge in meinem Leben sind nicht gut, das könnte ich durch bessere Dinge austauschen, aber das, was er rausgeschmissen hat, den Leerraum, das Vakuum, das er geschaffen hat in seinem Leben, hat er nicht gefüllt mit dem Geist Gottes, sondern das Vakuum ist geblieben. Und es war auch immer nur so groß, wie er seinem eigenen Fleisch gegenüber es für gerechtfertigt hielt. Variabel, flexibel, anpassbar. Und nun begegnet er genauso wie jeder Mensch den Versuchungen und Verführungen des Widersachers und wird irgendwann ihnen zum Opfer fallen, weil er es eben nicht schafft, ohne Geist Gottes auf Dauer diesem Mechanismus zu widerstehen. Weil er kein Überwinder ist. Wer ist Überwinder? Das ist hier ein Begriff, der hier auch fällt in Vers 19. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind, denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Der Christ, der wiedergeboren ist, ist selbst ein Überwinder. Er wird nicht mehr überwunden. Es mag sein, dass ihm einzelne Fehltritte unterlaufen, aber wir wissen aus dem ersten Johannesbrief, dass er derjenige ist, der selbst in Jesus Christus die Welt überwunden hat. In 1. Johannes Kapitel 5 steht das in den Versen 4 und 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist das kennzeichnende Merkmal, das die beiden unterscheidet. Der falsche Lehrer wird letzten Endes von dem überwunden, was er nie abgelegt hat. Und der wiedergeborene Christ ist der Überwinder, der nie wieder zum Sklaven der Sünde wird. Er wird bis an sein Lebensende Sünde in seinem Leben haben. Ja, das geht uns allen so. Aber die Sünde wird uns nie mehr überwinden. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden. Und deswegen geht es demjenigen, der eben an dieser markanten Linie, will ich meine Herrschaft aufgeben, will ich Buße tun, will ich mein Leben ganz unter die Wahrheit Gottes stellen und das zur Messlatte in meinem Leben machen, will ich mein Leben in Jesu Hände geben, der an dieser Linie stehen bleibt und sie nicht überschreitet, diese Entscheidung nicht trifft, der wird am Ende eben doch dort enden, wovon er nie wirklich losgekommen ist. Und dann ergeht es ihm eben wie in diesen Sprichwörtern der Sau und dem Hund. Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Denn eine Sau wälzt sich nun mal im Schlamm. Ich fasse es nochmal zusammen, was Petrus hier sehr wichtig ist. Das Problem an sich ist ihm wichtig, weil es in den Gemeinden immer ein Problem sein und bleiben wird. Es ist ihm deshalb so wichtig, den falschen Lehrer in den Blick zu bekommen, weil mit ihm sozusagen vorsorglich schon viele weitere Streitpunkte, wenn er einmal erkannt ist, aus der Gemeinde getrennt werden können. Es ist ihm deshalb so wichtig, weil, wie wir in den Konsequenzen gesehen haben, es nicht nur Einzelne betrifft, sondern viele, und weil die ganze Gemeinde in ihrem Ruf darunter leidet. Letzten Endes macht es Gott Unehre. Die Abgrenzung haben wir vorgenommen. Wir haben uns vor Augen geführt, dass das Menschen sind, die nie wirklich zu Jesus Christus gehörten, sondern die nur versucht haben, von dem Positiven dieser Gemeinschaft in der Gemeinde und von dem Guten, was Jesus Christus anbietet, zu profitieren, ohne aber auch in letzter Konsequenz den letzten Schritt zu tun. Wir wollen, oder ich möchte schließen mit 4 Versen aus Hebräer Kapitel 10. Denn trotz all dieser Probleme, die da sind und da sein werden, dürfen wir uns erfreuen an diesen hoffnungsfrohen und mutmachenden Aussagen, die wir hier in Hebräer 10, Verse 22 bis 25 finden. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Amen.